Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Papillon von Henri Charrière.
Das Urteil. Rasiert, mit frisch geschorenem Kopf, in neuem, rot gestreiftem Drillichanzug und neuen Schuhen, warten wir einige Zeit später früh morgens im Hof darauf, vor Gericht zu erscheinen. Lousiot wurde vor 14 Tagen der Gipsverband abgenommen. Er geht wieder normal. Er hinkt nicht. Das Kriegsgericht hat Montag begonnen. Es ist jetzt Samstag früh. Seit 5 Tagen werden die verschiedensten Prozesse abgewickelt. Im Allgemeinen sind die Strafen streng, aber akzeptabel. Die Verhandlungen beginnen täglich um 7.30 Uhr. Wir sind schon im Saal, als der Kommandant in Wüstenuniform, begleitet von einem alten Infanteriehauptmann und einem Leutnant, die ihm als Beisitzer dienen, eintritt. Rechts von ihm ein Aufseher mit Goldborten, ein Hauptmann, der den Ankläger, die Verwaltung, repräsentiert. Strafprozess Charrière Clusiot Maturette. Wir befinden uns ungefähr 4 Meter von der Richtertribüne entfernt. Ich habe Zeit, den vom Wüstenleben gezeichneten Kopf des 40- bis 45-jährigen Kommandanten mit den weißen Schläfen genau zu studieren. Dichte Brauen über prachtvollen schwarzen Augen, die uns pfeilgerade anblicken. Ihr Blick hat nichts Boshaftes. Der Mann ist ein echter Soldat. Er mustert uns, schätzt uns sekundenlang ein. Mein Blick bleibt ein paar Sekunden an dem seinen haften. Dann wende ich mich ab. Der Hauptmann der Verwaltung geht scharf ins Zeug. Er übertreibt gehörig, nennt Mordversuch, was nur eine zeitweilige Betäubung der Posten war, und hat damit die Partie bereits verloren. Was den Araber betrifft, so versichert er, dass es das reine Wunder gewesen sei, dass der Mann unter so vielen Schlägen nicht tot zusammenbrach. Dann begeht er einen zweiten Fehler, indem er behauptet, dass wir 3 seit Bestehen des Banjos die Schmähung Frankreichs am weitesten in fremde Länder getragen hätten. Bis nach Kolumbien. 2500 Kilometer, Herr Präsident. Sie sind durch Trinidad, Curaçao und Kolumbien gekommen und gewiss haben alle diese Länder ihre äußerst lügenhaften Berichte über die französische Strafverwaltung gehört. Ich beantrage 2 Urteile ohne Strafbegrenzung, insgesamt 8 Jahre. 5 Jahre wegen Mordversuchs und 3 Jahre wegen Fluchtversuchs, für Charrière wie für Clusiot. Für Maturette beantrage ich nur 3 Jahre wegen Fluchtversuchs, da er, wie aus der Untersuchung hervorgeht, an dem Mordversuch nicht beteiligt war. Das Gericht sei an einem möglichst kurzen Bericht über die lange Odyssee interessiert, gibt der Vorsitzende zu verstehen. Ich erzähle, das Stück auf dem Maronie vergessend, unsere Reise über das Meer bis nach Trinidad. Ich schildere die Familie Bowen und ihre Güte, zitiere das Wort des Polizeichefs von Trinidad: »Wir haben nicht über die französische Justiz zu befinden, aber wir stimmen nicht mit ihr darin überein, dass wir ihre Gefangenen nach Guyana auszuliefern hätten, und darum helfen wir ihnen.« Erzähle von Irénée de Bruin, dem Bischof von Curaçao, von dem Zwischenfall mit dem Beutel voll holländischer Gulden, von Kolumbien und wie es kam, dass wir dort landeten. Ich gebe kurz eine Darstellung meines Lebens unter den Indianern und der Kommandant hört mir, ohne mich zu unterbrechen, zu. Er fragt nur nach gewissen Einzelheiten meines Aufenthalts bei den Indianern, ein Abschnitt, der ihn sehr zu interessieren scheint. Dann berichte ich von kolumbianischen Gefängnissen, vor allem von der unter dem Meer gelegenen Zelle in Santa Marta. Danke. Ihr Bericht hat das Gericht aufgeklärt und gleichzeitig interessiert. Wir machen jetzt eine Pause von 15 Minuten. Ich sehe keine Verteidiger. Wo sind sie? Wir haben keine. Ich bitte um die Genehmigung, die Verteidigung für meine Kameraden und mich selbst übernehmen zu dürfen. Das können Sie ohne weiteres. Die Bestimmungen gestatten es. Danke, Herr Vorsitzender. Eine Viertelstunde später wird die Verhandlung fortgesetzt. Der Präsident: Charrière, das Gericht ermächtigt Sie, die Verteidigung für Ihre Kameraden und für sich zu übernehmen. Wir müssen Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass Ihnen das Gericht das Wort entziehen kann, sobald Sie es an Respekt gegenüber den Repräsentanten der Gefängnisverwaltung fehlen lassen. Sie können sich in aller Freiheit verteidigen, aber mit angemessenen Ausdrücken. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ich bitte das Gericht, von dem Delikt Mordversuch uneingeschränkt abzusehen, beginne ich. Es ist unwahrscheinlich und ich werde es beweisen. Ich war im vorigen Jahr 27, Clusiot 30. Wir waren bei vollen Kräften, eben erst aus Frankreich gekommen. 1,74 Meter und 1,75 Meter groß. Wir hatten dem Araber einen Schlag versetzt und den Aufsehern je einen Schlag mit dem Fuß unseres Eisenbettes. Keiner der vier wurde ernstlich verwundet. Wir haben mit großer Vorsicht zugeschlagen, denn wir wollten sie, möglichst ohne sie zu verletzen, einfach nur zu Boden strecken. Der Aufseher-Ankläger hat zu erwähnen vergessen oder es nicht gewusst, dass unsere Eisenfüße mit Tüchern umwickelt waren, damit eben niemand getötet wird. Das Gericht, das sich aus hohen Soldaten zusammensetzt, weiß sehr gut, was ein starker Mann ausrichten kann, wenn er einen anderen mit der flachen Bajonettklinge auf den Kopf schlägt. Nun stellen Sie sich vor, was man erst mit einem eisernen Bettfuß ausrichten kann. Ich möchte noch bemerken, dass keiner der vier angegriffenen Männer in Spitalspflege kam. Als lebenslänglich Verurteilter, fahre ich fort, glaube ich, dass man einen Fluchtversuch in diesem Fall weniger streng beurteilen sollte als bei einem zu einer geringeren Strafe Verurteilten. Es ist sehr schwierig, sich in jüngerem Alter damit abzufinden, nie mehr ins normale Leben zurückkehren zu dürfen. Ich bitte das Gericht für uns drei um Nachsicht. Der Kommandant flüstert mit den beiden Beisitzern, dann schlägt er mit seinem Hammer auf den Tisch. Angeklagte, erheben Sie sich. Wir schnellen alle drei hoch und erwarten, kerzengerade stehend, unser Urteil. Der Präsident: Das Gericht sieht von der Anklage wegen Mordversuchs ab. Es fällt in diesem Punkt kein Strafurteil, sondern spricht die Angeklagten frei. Für das Delikt Fluchtversuch werden sie als Schuldige zweiten Grades erkannt. Das Gericht verurteilt sie zu 2 Jahren Zuchthaus. Danke, Herr Kommandant, sagen wir im Chor. Und ich füge hinzu: Ich danke dem Gericht. Die Posten, die sich im Saal befinden und der Verhandlung beigewohnt haben, können es nicht fassen. Als wir in das Gebäude zurückkehren, in dem sich unsere Kameraden befinden, sind alle froh über die Neuigkeit. Niemand ist eifersüchtig. Im Gegenteil. Sogar die, die selbst empfindlich bestraft wurden, gratulieren uns aufrichtig. François Sierra umarmt mich. Er ist ganz närrisch vor Freude. Sechstes Heft. Inseln des Heils. Ankunft auf den Inseln. Morgen werden wir nach Île du Salut eingeschifft. Trotz aller meiner Bemühungen soll ich jetzt in wenigen Stunden auf Lebenszeit interniert werden. Zuerst habe ich 2 Jahre Zuchthaus auf der Île Saint-Joseph zu verbüßen. Ich hoffe, den Spitznamen, den ihr die Bagno-Sträflinge gegeben haben, die Menschenfresserin, Lügen strafen zu können. Ich habe die Partie verloren, aber ich fühle mich nicht besiegt. Ich muss mich noch glücklich schätzen, nicht mehr als nur 2 Jahre in diesem Gefängnis eines Gefängnisses verbringen zu müssen. Wie ich mir versprochen habe, will ich mich nicht zu Verirrungen hinreißen lassen, wie sie die völlige Isolierung mit sich bringt. Um dem zu entgehen, weiß ich ein einfaches Mittel. Ich muss mich von vornherein als frei betrachten, als gesund und wohlauf wie ein normaler Sträfling. Ich werde, wenn ich herauskomme, 30 Jahre alt sein. Die Inseln. Sie bilden zusammen ein Dreieck. Royal und Saint-Joseph bilden die Grundlinie, die Teufelsinsel die Spitze. Die Sonne steht schon tief, sie versprüht ihr letztes Feuer, das hier nicht mehr so intensiv ist wie in den Tropen. Man nimmt uns die Fesseln ab. Führen Sie sich gut im Zuchthaus. 2 Jahre gehen schnell herum. Das Zuchthaus. 10 Minuten später bin ich in meiner Zelle eingesperrt. Mein Name und meine Adresse: Nummer 234, Gebäude A. Clusiot ist auf B, Maturette auf C. Wir haben uns nur mit Blicken voneinander verabschiedet. Schon beim Eintreten hat man begriffen, wenn man hier lebend herauskommen will, muss man sich den unmenschlichen Verordnungen fügen. Ich sehe sie weggehen, die Kameraden meiner langen Flucht. Sie waren stolz, so mutig und so tapfer. Haben sich nie beklagt, nie bedauert, dass sie den Ausbruch mit mir unternommen haben. Mein Herz presst sich zusammen. Unser gemeinsamer Kampf um die Freiheit hat uns für immer zu Freunden gemacht. Ich sehe mir die Zelle an. Niemals wäre ich je auf den Gedanken gekommen, dass ein Land wie Frankreich, die Mutter der Freiheit der ganzen Welt, auf dessen Boden die Menschen und die Bürgerrechte geboren wurden, sogar in Französisch-Guayana, auf einer einsamen Insel im Atlantik, die nicht viel größer als ein Taschentuch ist, eine so barbarische Einrichtung haben könnte wie das Zuchthaus von Saint-Joseph. Stellen Sie sich 150 Zellen vor, eine neben der anderen und jede Rücken an Rücken mit einer anderen Zelle liegend und jede aus vier dicken Mauern, die nur von einer kleinen Eisentür mit einem kleinen Fenster durchbrochen sind. Über jedem der kleinen Fenster steht an der Tür gepinselt: Diese Tür darf nur mit Erlaubnis der Direktion geöffnet werden. Links eine Pritsche mit einem Keil aus Holz, gleiches System wie in Caen. Die Pritsche wird an die Mauer zurückgeschlagen. Eine Decke, ein Betonblock in der Ecke als Hocker, ein Handbesen, ein Eisenbecher, ein Holzlöffel, eine senkrechte Eisenplatte, mit welcher der metallene Klosetteimer dahinter durch eine Kette verbunden ist. Die Decke in 3 Meter Höhe besteht aus gekreuzten Eisenstangen, dick wie Eisenbahnschienen, die so dicht liegen, dass kaum irgendetwas durch kann. Darüber ist das Dach des Gebäudes, ungefähr 7 Meter hoch. Im Hintergrund der Zellen läuft, überhängend, ein breiter Steg für die Posten mit einem Eisengeländer. 2 Aufseher patrouillieren unaufhörlich von einem Ende des Ganges bis zur Mitte, wo sie einander begegnen und wieder umkehren. Der Eindruck ist grauenhaft. Das Tageslicht fällt nur bis zu diesem Steg herein. Unten in der Zelle sieht man sogar bei vollem Tageslicht kaum etwas. Ich beginne sofort meinen Marsch, bis der Pfiff oder weiß Gott was zum Herunterlassen der Pritsche ertönt. Um keinen Lärm zu machen, gehen Gefangene wie Wärter in Filzpantoffeln. Hier, auf Nummer 234, wirst du versuchen zu leben, ohne verrückt zu werden, Charrière, genannt Papillon, denke ich unwillkürlich. 2 Jahre, das sind 730 Tage. Ich werde den Spitznamen dieses Gebäudes, die Menschenfresserin, Lügen strafen. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. 1, 2, 3, 4, 5, kehrt. Der Posten geht oben an mir vorüber. Ich habe ihn nicht kommen gehört. Ich habe ihn kommen gesehen. Ein Blitz. Das Licht flammt auf, aber sehr hoch oben, 6 Meter hoch, knapp unter dem Dach. Der Steg ist beleuchtet. Die Zellen liegen im Dunkel. Ich marschiere. Das Perpendikel ist wieder in Bewegung. Schlaft ruhig, ihr Käsegesichter, die ihr mich verurteilt habt. Ich glaube, wenn ihr wüsstet, wohin ihr mich geschickt habt, würdet ihr euch entsetzt dagegen verwahren, mit einer solchen Bestrafung irgendetwas zu tun zu haben. Es wird sehr schwierig sein, der schweifenden Fantasie zu entkommen. Fast unmöglich. Und ich glaube, es ist besser, sie auf weniger deprimierende Themen zu lenken, als sie gänzlich unterdrücken zu wollen. 1 Jahr hat 365 Tage. 2 Jahre, das sind 730 Tage, wenn kein Schaltjahr dabei ist. Ich muss lachen bei dem Gedanken. 730 oder 731. Das ist doch egal. Wie viele bringen sich hier wohl um? Blödsinn. Wie soll man sich hier umbringen? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Es wäre nicht ganz leicht, aber man könnte sich zum Beispiel erhängen. Man macht sich aus seiner Hose einen Strick, befestigt daran den Besen, steigt auf die Pritsche und wirft die Schnur da oben über eine dieser Eisenstangen. Der Posten oben wird die Schnur wahrscheinlich gar nicht bemerken. Und wenn er vorbei ist, baumelst du bereits im Leeren. Und wenn er zurückkommt, ist es aus mit dir. Er wird sich übrigens nicht beeilen, herunterzukommen, die Zelle zu öffnen und dich abzunehmen. Die Zelle öffnen? Das kann er nicht. Es steht doch an der Tür, diese Tür darf nur mit Erlaubnis der Direktion geöffnet werden. Alle 14 Tage steckt man den Kopf durch das Guckfenster und ein Sträfling rasiert uns mit einer feinen Haarschneidemaschine den Bart. Die Essensversorgung ist mehr als unzureichend und Unterernährung ist äußerst gefährlich. Um Willenskraft zu besitzen, braucht man eine gewisse physische Kraft. Im Gang wird gekehrt. Ich finde, dass vor meiner Zelle besonders lang gekehrt wird. Das Stroh kratzt einen Augenblick an meiner Tür. Ich sehe genau hin und entdecke ein Stück weißes Papier. Man hat mir etwas unter die Tür geschoben. Aber man hat es nicht tief genug hineinschieben können. Er wartet darauf, dass ich es hereinziehe, ehe er weiterkehrt. Ich ziehe das Papier herein und entfalte es. Es ist mit phosphoreszierender Tinte beschrieben. Ich warte, bis der Wärter fort ist. Dann lese ich. Von morgen an werden jeden Tag im Abtritt einmal 5 Zigaretten und eine Kokosnuss sein. Kau die Kokosnuss gut, wenn sie dir anschlagen soll. Schlürfe das Innere aus. Rauche morgens, während man die Eimer ausleert. Niemals nach dem Frühstückskaffee. Aber mittags, wenn du die Suppe gegessen hast und abends nach dem Gemüse. Anbei ein Stück Bleistiftmine. Immer wenn du etwas brauchst, schicke ein Stück von dem beiliegenden Papier. Wenn du den Besen an der Tür hörst, so kratze selbst mit dem Finger. Wenn man zurückkratzt, schieb das Papier unter die Tür. Aber schiebe es nie durch, bevor man auf dein Kratzen geantwortet hat. Steck das Papier in dein Ohr, damit du es nicht aus dem Stöpsel nehmen musst. Und die Mine legst du irgendwo an den Mauerrand in deiner Zelle. Nur Mut, wir umarmen dich. Ignaz, Louis. Die Nachricht ist also von Galgani und Degas. Mir wird wohl ums Herz. So treue, ergebene Freunde zu haben, das hält warm. Es bestärkt mich in dem Glauben, lebend aus dieser Gruft herauszukommen. Es ist tatsächlich schon mehr als 2 Monate her, dass ich hier bin. Dieses Zuchthaus ist das einzige Gefängnis, in dem es für mich nichts zu lernen gibt. Es gibt hier nichts zu kombinieren. Ich bin sehr geübt darin, mich zu verdoppeln. Ich habe eine unfehlbare Taktik darin, um wieder frei unter Sternen zu wandeln, um mühelos an den verschiedenen Stationen meiner Kindheit oder meiner Vergangenheit herumzuspazieren oder überraschend reale Luftschlösser zu bauen, muss ich mich vorher sehr ermüden. Ich muss stundenlang ohne Unterbrechung auf und ab gehen und dabei ganz normal an irgendetwas denken. Wenn ich dann buchstäblich nicht mehr kann, strecke ich mich auf meiner Pritsche aus, lege den Kopf auf ein Stück meiner Decke und schlage mir das andere übers Gesicht. Wenn dann die Luft der Zelle bereits verdünnt an meine Lippen gelangt und ich sie mit knapper Mühe und Not durch die Decke in meine Nase saugen kann, scheint in meinen Lungen eine Art Scheintod zu entstehen. Mein Kopf beginnt zu glühen. Ich ersticke vor Hitze, ringe nach Luft und beginne auf einmal zu fliegen. Dieses Flüstern der Seele. Was für unbeschreibliche Empfindungen weckt das in mir. Ich habe Liebesnächte durchlebt, intensiver als in der Zeit meiner Freiheit, aufwühlender und erregender als die echten, die ich wirklich erlebte. Ja, diese Fähigkeit, durch das Weltall zu reisen, erlaubt mir, mich neben meine Mutter zu setzen, die seit 17 Jahren tot ist. Ich spiele mit ihrem Kleid, und sie streicht mir über die Locken, die sie mich mit 5 Jahren wie ein kleines Mädchen sehr lang tragen ließ. Ich streichle über die seidenweiche Haut ihrer langen, schönen Finger. Sie lacht mit mir über meinen beharrlichen Wunsch, in den Fluss zu springen, wie die großen Jungen, die ich eines Tages auf einem Spaziergang schwimmen sah. Die geringste Einzelheit ihrer Frisur, das zärtliche Leuchten ihrer hellen, funkelnden Augen, ihre sanften, unvergesslichen Worte, »Mein kleiner Riri, sehr vernünftig, sehr vernünftig, damit deine Mama dich sehr lieb haben kann.« Später, wenn du größer bist, wirst du auch von sehr, sehr hoch in den Fluss springen. Jetzt bist du noch zu klein, mein Schatz. Aber der Tag, an dem du erwachsen sein wirst, wird sehr schnell, viel zu schnell da sein. Und meine Hand in ihrer Hand gehe ich mit ihr den Fluss entlang heim. Träge, sehr träge gehen die Stunden hin, die Tage, die Wochen. Die Monate. Ich bin fast ein Jahr hier. Vor genau 11 Monaten und 20 Tagen habe ich mich zum letzten Mal mit jemandem unterhalten. Höchstens 40 Sekunden lang. In abgehackten Worten. Mehr gehaucht als gesprochen. Ich habe mich verkühlt und huste viel. In der Meinung, dass mich das berechtigen würde, zur Visite zu gehen, trage ich Blässe zur Schau. Der Doktor kommt. Zu meinem größten Erstaunen öffnet sich das Fenster in der Tür und in der Öffnung erscheint ein Kopf.
»Was haben Sie? Was fehlt Ihnen? Die Bronchien? Drehen Sie sich um, husten Sie!«
»Nein, so etwas. Ist das ein Scherz? Nein, es ist ernst. Es hat sich ein Tropenarzt gefunden, der mich aus fast 1 Meter Entfernung durch das Guckfenster untersucht, sich mit dem Ohr voraus durch die Öffnung beugt, um mich abzuhorchen.
»Strecken Sie den Arm her«, sagt er dann.
Ich strecke wie eine Marionette meinen Arm vor und sage zu dem fremden Mann aus einem Gefühl von Respekt gegen mich selbst,
»Danke, Herr Doktor. Bemühen Sie sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht.«
Ich habe wenigstens die Charakterstärke aufgebracht, ihm zu zeigen, dass ich von seiner Untersuchung nichts halte.
»Wie du willst«,
antwortet er zynisch und geht. Zum Glück, denn ich zerplatze fast vor Wut. Der Tag der Jahresfeier ist da. Ich habe heute im Eimer eine Dose Nestle-Milch gefunden. Eine komplette Narrheit meiner Freunde. Sie ist verrückt teuer und das Risiko, dass sie ankommt, sehr groß. Es ist ein Tag des Triumphes über mein Schicksal. Ich habe mir auch versprochen, nicht mehr in andere Regionen zu entschweben. Ich bin im Zuchthaus. Seit meiner Ankunft ist ein Jahr vergangen und ich fühle mich imstande, morgen auszubrechen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Eine Feststellung, auf die ich stolz bin. Durch den Gangkehrer erhalte ich am Nachmittag ungewohnterweise ein Wort von meinen Freunden. Mut, du hast nur noch ein Jahr vor dir. Wir wissen, dass du gesund bist. Uns geht es normal. Wir umarmen dich. Louis, Ignaz. Wenn du kannst, lass uns durch den, der das bringt, ein paar Worte zukommen. Auf den kleinen weißen Zettel, der wie ein Brief zusammengelegt ist, schreibe ich: Danke für alles. Ich bin stark und hoffe es dank eurer Hilfe auch in einem Jahr noch zu sein. Habt ihr Nachrichten von Clusion und Maturette? Wirklich. Der Feger kommt wieder und kratzt an der Tür. Schnell stecke ich das Papier durch, das sofort verschwindet. Ein Jahr noch. Dann werde ich wieder auf eine der Inseln geschickt. Auf Royal oder Saint-Joseph? Ich werde mich daran berauschen, zu reden, zu rauchen und sehr rasch an die nächste Flucht zu denken. Ich beginne den ersten der 365 Tage, die mir noch bleiben, voll Vertrauen zu meinem Schicksal. Für die folgenden 8 Monate sollte ich Recht behalten. Aber im 9. kommt es zu einer bösen Wendung. Eines Morgens wurde der Überbringer der Kokosnuss genau in dem Moment erwischt, als er den Eimer zurückschob, in den er bereits die Kokosnuss und die 5 Zigaretten gelegt hatte. Dieser Vorfall war ein so schwerer Verstoß, dass sie minutenlang das Schweigeverbot vergaßen. Die Schläge, die der Unglückliche erhielt, waren deutlich zu hören. Dann das Röcheln eines schwer Getroffenen. Mein Guckfenster öffnet sich und der blutrote Schädel eines Wärters erscheint darin.
»Du kannst dich auf etwas gefasst machen«,
brüllt er. So bin ich also der Kokosnuss, der Zigaretten und der Nachrichten meiner Freunde beraubt. Und obendrein hat man mir das Abendessen gestrichen. Die Zeit vergeht. 4 Monate noch. Das sind 120 Tage. Wie lange braucht man bei so einer Diät, um anämisch zu werden? Mindestens 2 Monate. Ich habe also 2 qualvolle Monate vor mir. Wenn ich sehr geschwächt bin, werde ich allen möglichen Krankheiten ein herrliches Angriffsfeld bieten. Ich beschließe, abends 6 Stunden und morgens 6 Stunden liegen zu bleiben. Vom Frühstückscafé bis zum Absammeln der Eimer, das sind mehr oder weniger 2 Stunden, werde ich gehen. Zu Mittag, nach der Suppe, ungefähr 2 Stunden. Insgesamt also 4 Stunden Marsch. Die übrige Zeit sitzen oder liegen. Es ist jetzt 3 Monate her, dass ich nicht mehr zu mir nehme als ein Stück Brot und mittags die warme Wassersuppe mit dem gekochten Fleischstück darin. Von dauerhaftem Hunger geplagt, sehe ich mir das Fleischstück genau an, ob es nicht wieder einmal wie so oft nur aus Haut besteht. Ich bin viel magerer geworden und bin mir darüber klar, wie viel die Kokosnuss, die ich glücklicherweise 20 Monate lang bekommen habe, zur Erhaltung meiner Gesundheit und meines geistigen Gleichgewichts beigetragen hat, während dieser furchtbaren Ausschließung aus dem Leben. Heute Morgen bin ich, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, sehr nervös. Ich habe mich so weit gehen lassen, die Hälfte meines Brotes zu essen, was ich sonst nie mache. Gewöhnlich schneide ich es in 4 ungefähr gleiche Teile, die ich um 6 Uhr früh, zu Mittag, um 6 Uhr abends und dann in der Nacht aufesse. »Warum hast du das jetzt getan?« schelte ich mich. »Musst du gegen Ende der Zeit deinen Schwächen so nachgeben?« »Ich habe Hunger und fühle mich kraftlos«, antworte ich mir. »Sei nicht so anspruchsvoll. Woher willst du denn die Kraft nehmen, wenn du das Zeug auf einmal in dich hineinfrisst? Aber ich weiß schon, lieber ein bisschen schwach sein, nur nicht krank. Die Menschenfresserin hat, mit etwas Glück, woran es nicht fehlen wird, die Partie gegen dich verloren, Papillon.« Nach meinem 2-Stunden-Marsch sitze ich auf dem Betonblock, der mir als Hocker dient. Noch 30 Tage, 720 Stunden. Dann wird sich die Tür auftun, und man wird zu dir sagen: Zuchthaus Sträfling Charrière, kommen Sie heraus. Sie haben Ihre 2 Jahre Zuchthaus beendet. Ich bin so schwach, dass ich in wachem Zustand ohne jede Bemühung zu träumen anfange. Diese von tiefen Depressionen begleitete Mattigkeit beunruhigt mich. Ich versuche dagegen anzukämpfen, und es gelingt mir unter großer Anstrengung, die 24 Stunden täglich durchzustehen. Es kratzt an meiner Tür. Rasch greife ich nach dem Briefchen. Es ist mit Leuchttinte geschrieben, von Degas und Galgani. Ich lese: Lass uns ein Wort zukommen. Sind sehr besorgt um deinen Zustand. Noch 19 Tage. Mut. Louis Ignace. In dem Briefchen steckt ein Zettel und ein Stück Bleistiftmine. Ich schreibe: Ich halte durch. Bin sehr schwach. Danke. Papi. Der Gangfeger kratzt wieder und ich schiebe den Zettel hinaus. Dieser Brief ohne Zigaretten und ohne Kokosnuss bedeutet mir mehr als alles. Dieser bewundernswerte Freundschaftsbeweis versetzt mir genau den Peitschenhieb, den ich nötig hatte. Man weiß draußen, wo ich bin. Und wenn ich krank werde, werden meine Freunde bestimmt den Arzt aufsuchen und ihn soweit bringen, mich ordentlich zu behandeln. Sie haben recht. Nur noch 19 Tage. Ich nähere mich dem Ende dieses erschöpfenden Wettlaufs gegen den Tod und den Wahnsinn. Ich werde nicht krank werden. Ich werde mich so wenig wie möglich bewegen, um nur die allernötigsten Kalorien zu verbrauchen. Ich werde die 2 Stunden Marsch am Morgen und die 2 Stunden am Nachmittag auch noch weglassen. Es ist das einzige Mittel, durchzuhalten. Ich bleibe also 12 Nachtstunden liegen und während der übrigen 12 rühre ich mich nicht von meinem Steinhocker. Von Zeit zu Zeit stehe ich auf, mache ein paar Kniebeugen und Armbewegungen und dann setze ich mich wieder hin. Nur noch 10 Tage. Seit meinem Eintritt in die Zelle Nummer 234 sind 17.508 Stunden vergangen. Abgesehen von meinem Nachbarn, mit dem ich täglich ein paar Silben ausgetauscht habe, hat man 4-mal das Wort an mich gerichtet. Einmal, um mir zu sagen, dass man beim Pfiff die Pritsche herunterlassen soll. Das war am 1. Tag. Dann kam der Arzt. Drehen Sie sich um, husten Sie. Ich schlafe ruhig ein, ohne an etwas anderes zu denken als: Morgen wird sich die Tür hier endgültig öffnen. Morgen werde ich die Sonne wiedersehen. Man wird mich auf die Insel Royal schicken und ich werde Meeresluft atmen. Morgen werde ich frei sein. Ich muss lachen. Frei? Morgen wirst du offiziell deine Strafe als lebenslänglicher Zwangsarbeiter antreten. Und das nennst du frei? Ich weiß. Aber dieses Leben wird mit dem, was ich bisher ertragen musste, nicht zu vergleichen sein. In welchem Zustand werde ich Clusion und Maturette vorfinden? Um 6 Uhr gibt man mir den Kaffee und das Brot. Ich hätte gute Lust zu sagen: Aber ich gehe heute. Sie täuschen sich. Rasch erinnere ich mich an meinen Gedächtnisschwund und wer weiß, ob der Kommandant, wenn ich ihm wieder unter die Augen komme, nicht doch imstande ist, mir auf der Stelle eine Zusatzbuße von 30 Tagen aufzubrummen. Auf jeden Fall aber muss ich, das ist Gesetz, heute, den 26. Juni 1936, die Zuchthauszelle auf Saint-Joseph verlassen. In 4 Monaten werde ich 30 Jahre alt. 8 Uhr. Ich habe mein ganzes Brot aufgegessen. Im Lager wird es ja etwas zu essen geben. Die Tür wird aufgesperrt. Der 2. Kommandant und 2 Aufseher stehen davor.
Charrière, Sie haben Ihre Strafe beendet. Es ist der 26. Juni 1936. Folgen Sie uns.
Ich gehe hinaus. Im Hof angekommen, erleide ich, geblendet von der grell brennenden Sonne, eine Art Schwächeanfall. Meine Beine knicken ein und schwarze Flecken tanzen mir vor den Augen, obwohl ich von den 50 Metern, die ich in der Sonne zurückzulegen habe, noch keine 30 gegangen bin. Im Pavillon Verwaltung treffe ich Maturette und Clusion. Maturette ist ein wahres Skelett mit hohlen Wangen und tiefliegenden Augen. Clusion liegt auf einer Bahre. Er ist aschfahl und gleicht bereits einem Toten. Die sehen aber gar nicht gut aus, meine beiden Kumpels, denke ich. Sollte ich in einem ähnlichen Zustand sein? Ich würde mich gern im Spiegel sehen. Na, wie geht's? Frage ich sie. Sie antworten nicht. Wie geht's? Wiederhole ich.
Ja,
sagt Maturette leise. Sonst nichts. Ich möchte am liebsten sagen, dass wir jetzt, nach beendeter Strafe das Recht haben zu reden. Ich küsse Clusio auf die Wange. Er sieht mich mit glänzenden Augen an und lächelt.
Leb wohl, Papillon, sagt er.
Nein, das nicht.
Doch, mit mir ist es aus.
Wenige Tage darauf starb er im Spital auf Royal. Er war 32 Jahre alt und wurde mit 20 für den Diebstahl eines Fahrrads bestraft, den er nicht begangen hatte. Das Leben der Sträflinge auf den Île du Salut ist völlig anders, als man es sich vorstellt. Die Mehrzahl der Männer ist höchst gefährlich, aus verschiedenen Gründen. Zuerst einmal, jeder ist gut, denn man handelt mit allem und jedem. Mit Alkohol, Zigaretten, Kaffee, Schokolade, Zucker, Fleisch, frischem Gemüse, Fischen, Krabben, Kokos und so weiter. Daher sind sie alle von bester Gesundheit in einem sehr gesunden Klima. Nur die auf Zeit Verurteilten haben die Hoffnung, freizugehen. Aber die lebenslänglich Verurteilten, Verlorene auf immer, die sind alle gefährlich. Jeder ist in den täglichen Handel verstrickt, die Sträflinge wie die Wachen. Eine schwer zu verstehende Mischung. Die Frauen der Wachen suchen sich junge Sträflinge, um sich von ihnen die Wirtschaft führen zu lassen, und oft genug werden sie ihre Liebhaber. Man nennt sie Hausburschen. Einige sind Gärtner, andere Köche. Es ist so eine Art von Fließbändern, die die Verbindung zwischen dem Lager und den Häusern der Wachen herstellen. Die Hausburschen sind bei den anderen Sträflingen nicht schlecht angesehen, denn dank ihnen kann man mit allem handeln. Dennoch werden sie nicht als saubere angesehen. Kein Mann aus dem echten Lagerkreis würde sich zu solchen Diensten hergeben. Weder zum Gefängniswärter noch zum Servierer in der Messe der Wachmannschaften. Im Gegenteil, es wird sehr viel für die Tätigkeiten bezahlt, bei denen man nichts mit den Aufsehern zu tun hat. Latrinenreiniger, Mistführer, Blätteraufklauber, Büffeltreiber, Sanitäter, Gärtner, Fleischer, Bäcker, Ruderer, Träger, Leuchtturmwärter. Alle diese Posten werden von den wirklich Schweren eingenommen. Ein wirklich Schwerer arbeitet niemals in den Arbeitsgruppen, die die Gebäude zu erhalten haben, die Mauern, Straßen, die Treppen ausbessern oder in den Baumschulen für Kokospalmen. Das heißt, er arbeitet nicht in praller Sonne und nicht unter Aufsicht. Es wird von 7 Uhr früh bis mittags und von 2 bis 6 gearbeitet. Das gibt einen Blick auf eine kleine Welt, in der sich so unterschiedliche Leute mischen, die gemeinsam leben, Gefangene und Aufseher. Ein richtiges kleines Dorf, wo alles betratscht wird, wo alle einander beurteilen, jedermann des anderen Leben beobachtet. Ich habe beschlossen, am Montag meine Arbeit als Latrinenausräumer zu beginnen. Um 16:30 werde ich mit noch einem anderen losziehen, um die Abtritteimer von Bau A auszuleeren, die unsrigen. Laut Vorschrift sind sie direkt ins Meer zu kippen. Aber da er von uns dafür bezahlt wird, wartet der Büffeltreiber an einer bestimmten Stelle der Hochebene auf uns, wo ein schmaler, auszementierter Kanal bis zum Meer hinunterführt. So werden also sehr schnell, in weniger als 20 Minuten, alle Eimer in diesen Kanal entleert. Und damit das Ganze nicht stecken bleibt, werden 3000 Liter Meerwasser hinterhergeschickt, die in einer riesigen Tonne herbeigeschafft werden. Für diese Wasserreise werden dem Büffelhalter, einem sympathischen Schwarzen aus Martinique, 20 Francs täglich ausbezahlt. Dem Abfließen wird mit einem sehr harten Besen nachgeholfen. Da es mein erster Arbeitstag ist, hat mir das Tragen der Kübel zwischen 2 Holzbarren die Handgelenke etwas ermüdet. Aber ich werde mich bald daran gewöhnen. Jetzt bin ich schon 3 Monate Latrinenentleerer. Ich kenne die Insel besser als jeder andere. Doch ich lebe nur noch für das eine. Flüchten. Flüchten. Ob allein oder in Begleitung. Nichts als Flucht. Es ist meine fixe Idee, von der ich niemandem ein Wort sage. Aber sie hält mich gefangen, diese fixe Idee. Und unnachgiebig werde ich meinen Traum verwirklichen. Die große Flucht. Eines Tages, während wir vom Bad zurückkehren, sind verzweifelte Schreie einer Frau zu hören und 2 Revolverschüsse. Ich höre:
Zu Hilfe, mein Kind ertrinkt!
Die Schreie kommen vom Kai, der nur aus einer schrägen Betonmauer, die direkt ins Meer führt, besteht und wo die Boote anlegen. Weitere Schreie:
Die Haifische!
Und nochmal 2 Revolverschüsse.
Während sich alle nach den Hilferufen und den Revolverschüssen hindrehen, stoße ich, ohne zu überlegen, einen Wächter beiseite und laufe ganz nackt zum Kai hinunter. Dort angelangt sehe ich zwei Frauen in heller Verzweiflung schreien, drei Aufseher und einige Araber.
»Werft euch ins Wasser!« schreit eine Frau. »Es ist nicht weit. Ich kann nicht schwimmen, sonst täte ich es, feige Bande!«
»Die Haifische«, sagt ein Gammler und schießt von Neuem. Ein kleines Mädchen in einem weiß-blauen Kleid schwimmt im Meer. Es wird von einer leichten Brise sanft davongetragen, geradewegs auf den Zusammenfluss der Strömung hin, wo sich der Friedhof der Sträflinge befindet. Aber es ist noch recht weit davon. Die Aufseher hören nicht auf zu schießen, und gewiss haben sie einige Haifische getroffen, denn um die Kleine herum wirbelt es im Meer. »Nicht mehr schießen!« rufe ich. Und ohne Zögern werfe ich mich ins Wasser. Durch die Strömung komme ich sehr schnell der Kleinen näher, die wegen ihres Kleides immer noch auf dem Wasser schwimmt und mit den Füßen strampelt, um die Haifische zu verjagen. Ich bin kaum noch 30 oder 40 Meter von ihr entfernt, da kommt ein Boot von Royal heran. Man hat die Szene von weitem gesehen. Es trifft bei der Kleinen vor mir ein, sie wird an Bord gezogen und ist in Sicherheit. Ich weine vor Wut, ohne auch nur einen Augenblick an die Haie zu denken, und werde dann ebenfalls an Bord gezogen. Ich habe mein Leben umsonst riskiert. Wenigstens glaubte ich das.
Siebentes Heft. Das Leben auf Royal läuft dahin. Inzwischen bin ich Büffeltreiber. Mein Büffel heißt Brutus. Er wiegt 2000 Kilo und ist ein Mörder. Er tötet andere Büffel. Er hat schon zwei umgebracht. Ich gebe ihm eine letzte Chance, sagt mir der Aufseher Angosti, der die Büffel über hat. Wenn er noch einen Büffel tötet, wird er geschlachtet. An jenem Morgen habe ich die Bekanntschaft von Brutus gemacht. Der Schwarze aus Martinique, der ihn bisher führte, musste eine Woche bei mir bleiben, damit ich es lerne. Ich war gleich gut Freund mit Brutus, weil ich ihm auf die Nase pisste. Seine lange Zunge liebt einen scharfen Tropfen. Dann habe ich ihm einige Maul voll Grünes gegeben, das ich im Spitalsgarten abgerissen habe. Ich steige mit Brutus abwärts, der wie ein Ochse im Joch geschirrt ist und einen Karren zieht, der aus den Tagen der Schattenkönige stammen könnte. So altertümlich ist er gebaut und auf dem sich ein Fass mit 3000 Litern befindet. Meine Arbeit und die meines Kumpans Brutus besteht darin, zum Meer hinunterzugehen, die Tonne mit Wasser zu füllen und den sehr steilen Hang bis zur Hochebene wieder heraufzusteigen. Hier öffne ich den Spund und das Wasser rinnt die Rinne hinunter, spült den Latrinendreck vom Morgen weg. Ich beginne um 6 Uhr früh und gegen 9 bin ich fertig. Nach 4 Tagen erklärt der Schwarze, dass ich jetzt schon ohne ihn auskommen kann. Es gibt nur eine lästige Sache dabei. Jeden Morgen um 5 muss ich in den Büffelpfuhl warten, um Brutus zu suchen, der sich versteckt, weil er nicht arbeiten will. Da er sehr empfindliche Nüstern hat, ist ein Eisenring durchgezogen und es hängt ständig eine 50 Zentimeter lange Kette daran. Wenn ich Brutus entdecke, zieht er sich zurück, taucht im Pfuhl unter und kommt an einer anderen Stelle heraus. Manchmal brauche ich eine ganze Stunde, bevor ich ihn in diesem widerlich stinkenden, stehenden Pfuhlwasser voll mit Getier und Schlingpflanzen erwische. Ich allein gerate in Wut. »Du Lump! Du Dickschädel! Eigensinnig wie ein Bretone! Wirst du herauskommen, du Scheißkerl? Ja oder nein, du Arschloch?« Nur auf die Kette reagiert er empfindlich. Schimpfen macht ihm nichts aus. Wenn er aber dann endlich aus dem Pfuhl herauskommt, wird er zu meinem Kumpan. Ich habe immer zwei Ölkanister mit Süßwasser, beginne mich abzuduschen und wenn ich nach dem Einseifen und Abspülen fertig bin, bleibt mir meistens mehr als die Hälfte einer Kanne übrig. Und dann wasche ich auch Brutus. Zuerst mit Kokosmilch, reibe ihm die empfindlichen Teile damit ein und spüle ihn danach ab. Brutus reibt seinen Kopf an meinen Händen und stellt sich von allein vor die Karrendeichsel. Ich steche ihn niemals mit dem Büffelspieß, wie es der Schwarze immer getan hat. Er ist mir dankbar dafür. Mit mir läuft er viel schneller als mit dem Schwarzen. Eine reizende kleine Büffeldame ist verliebt in Brutus. Sie begleitet uns und läuft die ganze Zeit an unserer Seite mit. Ich verjage sie nicht, wie es der andere Büffeltreiber tat. Im Gegenteil. Ich lasse es zu, dass sie Brutus küsst und uns überall hin begleitet. Zum Beispiel störe ich sie auch nicht, wenn die beiden miteinander kosen. Und Brutus erweist seine Dankbarkeit darin, dass er die 3000 Liter mit unglaublicher Schnelligkeit hinaufzieht. Es scheint, als wollte er die Zeit wieder einholen, die er mich verlieren ließ während seiner Liebespausen, wenn er Marguerite zärtlich ableckt. Sie heißt nämlich Marguerite, diese reizende Büffelin.
Gestern gab es beim Appell um 6 Uhr einen kleinen Skandal wegen Marguerite. Der Schwarze aus Martinique war anscheinend gelegentlich auf eine kleine Mauer geklettert und hatte mit der Ferse tagsüber die Liebe geübt. Von einem Aufseher dabei überrascht, hatte er auf 30 Tage in die Korrektionszelle wandern müssen. Koitus mit einem Tier, war die offizielle Begründung. Als gestern beim Appell Marguerite ins Lager geführt wurde, kam sie an mehr als 60 Männern vorbei, und als sie zum Schwarzen hinkam, drehte sie sich um und zeigte ihm ihren Hintern. Es brach allgemeines Lachen aus, und der Schwarzhäutige wurde grau vor Verlegenheit. Dreimal täglich muss ich die Wasserreise machen. Am längsten dauert das Einfüllen der Tonnen unten am Meer durch zwei Leute, aber es geht trotzdem recht schnell. Um 9 Uhr bin ich mit der Arbeit fertig und gehe fischen. Ich habe mich mit Marguerite verbündet, um Brutus aus dem Pfuhl herauszubringen. Wenn ich sie hinter den Ohren kraule, gibt sie Töne ähnlich den Brunftlauten von sich. Daraufhin kommt Brutus gleich allein heraus. Da ich es nun nicht mehr nötig habe, mich vom Schmutz zu reinigen, kann ich Brutus sorgfältiger als vorher baden. Ganz sauber und ohne nach dem abscheulichen Pfuhlwasser zu stinken, in dem er die Nacht verbringen muss, gefällt der Marguerite noch mehr und er profitiert davon. Wenn man vom Meer heraufsteigt, ungefähr auf dem halben Hang, befindet sich eine etwas flachere Stelle, wo ich einen großen Stein zum Ausruhen habe. Brutus hat die Gewohnheit, 5 Minuten zu verschnaufen, und während er sich ausruht, verkeile ich die Karrenräder, damit sie nicht zu rollen beginnen. Aber heute Morgen erwartet uns ein anderer Büffel, Danton, ebenso groß wie er, der sich hinter kleinen Kokospalmen versteckt hielt, die nur Blätter haben, denn sie gehören zur Baumschule. Danton springt los und greift Brutus an. Der weicht zur Seite und der Stoß geht daneben, trifft den Karren. Eines von den Hörnern hat eine Tonne durchbohrt. Danton macht ungeheure Anstrengungen, sich zu befreien. Ich spanne Brutus aus. Brutus läuft den Hang hinauf, mindestens 30 Meter weit, und stürzt sich dann von oben im Galopp herunter auf Danton. Die Angst oder die Verzweiflung bewirken, dass er sich von der Tonne freimacht, bevor mein Büffel über ihn kommt. Aber Brutus kann nicht rechtzeitig bremsen und wirft den Karren um. Nun werde ich Zeuge einer höchst seltsamen Sache. Brutus und Danton berühren sich ohne zu stoßen mit den Hörnern, reiben nur ihr riesiges Gehirn aneinander. Es sieht so aus, als ob sie miteinander sprechen würden. Und doch brüllen sie nicht. Sie schnaufen nur. Hierauf steigt langsam die Ferse den Hang empor, von den beiden Büffeln gefolgt, die von Zeit zu Zeit stehen bleiben und wiederum ihre Hörner aneinander reiben. Wenn das zu lange dauert, gibt Marguerite einen schmachtenden Seufzer von sich und setzt langsam ihren Weg zur Hochebene fort. Die beiden Riesentiere folgen genau in ihrer Spur. Nach dreimaligem Anhalten, immer mit der gleichen Zeremonie, erreichen wir die Hochebene. Die Stelle, wo wir herauskommen, ist ein kahler Platz von ungefähr 300 Meter Länge vor dem Leuchtturm. Am Ende davon ist das Sträflingslager. Rechts und links die beiden Spitalsgebäude für die Verbanden und die Militärs. Danton und Brutus folgen Marguerite noch immer auf 20 Schritt. Sie geht ruhig bis zur Mitte des Platzes und bleibt stehen. Die beiden Feinde kommen zu ihr hin. Sie stößt weiter von Zeit zu Zeit ihren schmachtenden, langgezogenen Liebesschrei aus. Die beiden Büffel berühren sich wiederum mit ihren Hörnern. Aber diesmal habe ich den Eindruck, dass sie einander tatsächlich etwas sagen, denn in ihr Schnauben mischen sich Töne, die etwas bedeuten müssen. Nach dieser Konversation geht langsam der eine nach rechts und der andere nach links. Sie stellen sich an den beiden Enden des Platzes auf. Zwischen ihnen liegen also 300 Meter. Marguerite, immer noch in der Mitte stehend, wartet. Ich verstehe jetzt. Es geht um ein richtiges Duell in gebührender Form, mit beiderseitigem Einverständnis. Die Ferse als Liebestrophäe. Auch Marguerite ist einverstanden damit. Auch sie scheint stolz zu sein, dass zwei Liebhaber sich ihretwegen schlagen. Auf einen Schrei von Marguerite hin stürmt nun einer auf den anderen zu. Auf der Strecke, die jeder zu durchlaufen hat, 150 Meter ungefähr, das ist wohl unnötig zu sagen, vervielfachen sich diese je 2000 Kilo durch die Geschwindigkeit. Der Aufeinanderprall der beiden Köpfe ist so ungeheuer, dass die beiden mehr als 5 Minuten Knockout sind. Jeder streckt die Beine von sich. Derjenige, der sich schneller erholt, ist Brutus, der jetzt im Galopp wieder seinen Platz einnimmt. Die Schlacht dauerte 2 Stunden. Die Gammler wollten Brutus töten, aber ich widersetze mich dem und bald darauf brach sich Danton bei einem Anprall das Horn,
dass er sich schon an der Tonne angesprengt hatte. Er flieht, verfolgt von Brutus. Die nachfolgende Schlacht hat bis zum Morgen gedauert. Überall, wo sie vorbeigekommen sind, in den Gärten, auf dem Friedhof, beim Waschhaus, haben sie alles zertrümmert. Erst nachdem er sich die ganze Nacht geschlagen hatte und der Morgen anbrach, so gegen 7 Uhr, gelang es Brutus, Danton gegen die Mauer der Fleischerei zu drängen, die am Ufer liegt, und dort hat er ihm ein Horn tief in den Bauch gerammt. Um ihn fertig zu machen, rollte sich Brutus 2-mal auf ihm hin und her, damit das Horn sich in den Bauch von Danton hineindreht, der schließlich inmitten einer riesigen Blutlache, die Därme heraushängend, als Besiegter stirbt. Diese Riesenschlacht hat Brutus so geschwächt, dass ich sein Horn befreien musste, damit er wieder aufstehen konnte. Zitternd und schwankend geht er den Weg am Meerufer entlang, und dort beginnt Marguerite an seiner Seite mitzugehen, mit ihrem hörnerlosen Kopf seinen Hals stützend. Ich habe an ihrer Hochzeitsnacht nicht teilgenommen, denn der für die Büffel verantwortliche Aufseher beschuldigte mich, Brutus ausgespannt zu haben, und ich verlor meinen Platz als Büffeltreiber. Ich ersuchte um eine Unterredung mit dem Kommandanten in der Sache Brutus. »Also, was ist eigentlich geschehen, Papillon? Brutus soll geschlachtet werden. Er ist zu gefährlich. Nun hat er schon 3 von den besten Stücken umgebracht. Gerade darum bin ich zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, Brutus zu retten. Dieser für die Büffel verantwortliche Aufseher versteht überhaupt nichts. Erlauben Sie mir, Ihnen zu erzählen, warum Brutus durchaus in Verteidigung gehandelt hat.« Der Kommandant lächelt. »Ich höre.« »Jetzt haben Sie sicher verstanden, Herr Kommandant, dass mein Büffel angegriffen wurde«, schloss ich meinen mit allen Einzelheiten erzählten Bericht. »Wenn ich Brutus nicht losgebunden hätte, wäre er von Danton getötet worden, ohne sich verteidigen zu können, denn er war ja in sein Joch an den Karren gespannt.« »Das ist wahr«, sagt der Kommandant. Da kommt der Aufseher an. »Guten Tag, Herr Kommandant. Ich suche Sie, Papillon, denn heute Morgen sind Sie aus dem Lager gegangen, als ob Sie zur Arbeit gingen, obwohl Sie da nichts mehr zu suchen haben.« »Ich bin hinausgegangen, Herr Angosti, um nachzuschauen, ob ich diese Schlacht beenden könnte. Leider waren die beiden zu sehr in Wut.« »Ja, das ist möglich, aber jetzt werden Sie nicht mehr den Büffel führen, das habe ich Ihnen schon gesagt. Übrigens wird man ihn Sonntag früh schlachten, dann gibt's Fleisch für die Sträflinge.« »Das werden Sie nicht tun.« »Sie werden mich nicht daran hindern.« »Nein, aber der Kommandant. Und wenn das nicht genügt, Dr. Germain Guibert, um dessen Intervention ich bitten werde, um Brutus zu retten.« »Wieso mischen Sie sich ein?« »Weil es mich angeht. Den Büffel habe ich geführt und er ist mein Kumpan.« »Ihr Kumpan? Ein Büffel? Wollen Sie mich hochnehmen? Hören Sie, Herr Angosti, wollen Sie mich nicht ausreden lassen?« »Lassen Sie ihn die Verteidigungsrede für seinen Büffel halten«, sagt der Kommandant. »Nun gut, sprechen Sie. Glauben Sie, Herr Angosti, dass Tiere miteinander sprechen können?« »Warum nicht, wenn Sie sich etwas mitzuteilen haben?« »Brutus und Danton sind übereingekommen, ein Duell auszufechten.« Und ich berichte wiederum alles von Anfang bis Ende. »Zum Teufel nochmal«, sagt der Korse. »Sie sind ein komischer Kerl, Papillon. Machen Sie sich das mit Brutus klar, dass ihn niemand retten wird, wenn er noch einmal einen umbringt. Nicht einmal der Kommandant. Ich mache Sie wieder zum Büffelführer. Sorgen Sie dafür, dass Brutus arbeitet.« 2 Tage später, der Karren wurde in der Werkstatt wieder instand gesetzt, nahm Brutus in Begleitung seiner Gattin Marguerite wieder den täglichen Meerwassertransport auf. Und wenn wir an der Stelle ankamen, wo er sich auszuruhen pflegte und ich den Karren fest verankert hatte, dann sagte ich ihm: »Wo ist Danton, Brutus?« Dann riss das riesige Urtier mit einem einzigen Ruck den Karren los, und in freudigem Schritt, wie ein Sieger, nahm er die Höhe in einem einzigen Anlauf. Revolte in Saint-Joseph. Die Inseln sind außerordentlich gefährlich wegen der falschen Freiheit, die man dort genießt. Ich leide, wenn ich sehen muss, wie jeder Mann sich bequem einrichtet, um ungestört zu leben. Die einen warten das Ende ihrer Strafen ab, die anderen erwarten nichts, wälzen sich nur in ihren Lastern. Ich liege ausgestreckt auf meiner Hängematte, als sich 2 Männer nähern. »Schläfst du, Papillon?« »Nein. Wir wollen dich sprechen.« »Sprecht. Hier hört uns niemand, wenn wir leise reden.« »Also, wir sind dabei, eine Revolte vorzubereiten.« »Euer Plan?
Alle Araber sind zu töten. Alle Aufseher, alle Frauen von den Gamlern und alle ihre Kinder, die Samenträger in diesem Dreckshaufen. Darum werden ich, Arnaud und mein Freund Autain zusammen mit 4 Männern, die mit im Bunde sind, uns über das Waffenlager des Kommandos hermachen. Ich arbeite dort, um die Waffen in Ordnung zu halten. Es gibt 23 Maschinengewehre, mehr als 80 Gewehre, Maschinenpistolen und Revolver. Die Aktion steigt am... Halt! Sprecht nicht weiter. Da mache ich nicht mit. Ich danke euch für euer Vertrauen, aber ich bin nicht einverstanden. Wir haben geglaubt, dass du damit einverstanden gewesen wärst, Chef der Revolte zu sein. Lass mich dir in allen Einzelheiten berichten, wie wir uns das gedacht haben, und du wirst sehen, dass es nicht schiefgehen kann. Schon seit 5 Monaten bereiten wir das Ding vor. Wir haben mehr als 50 Männer, die mitmachen. Nenne mir keinen Namen. Ich lehne es ab, der Chef zu sein und auch nur das Geringste damit zu tun zu haben. Warum? Du bist uns eine Erklärung schuldig nach dem Vertrauen, das wir dir entgegengebracht haben. Ich habe dich nicht gebeten, mir deine Pläne zu berichten. Weiter, ich habe in meinem Leben nur das gemacht, was ich wollte, und nicht, was man von mir wollte. Darüber hinaus bin ich gegen Massenmord. Ich kann jemanden, der mir was Ernstes zugefügt hat, umbringen, aber nicht Frauen und Kinder, die mir nichts getan haben. Aber das Gewichtigste, was ihr selbst nicht sehen wollt, das will ich euch jetzt sagen. Eure Revolte mag glücken. Trotzdem werdet ihr verlieren.
Warum?
Weil die wichtigste Sache, nämlich zu flüchten, nicht möglich ist. Nehmen wir an, 100 Mann schließen sich der Revolte an. Wie wollt ihr von hier wegkommen? Es gibt nur 2 Boote auf den Inseln. Hochgerechnet können die beiden zusammen 40 Mann aufnehmen. Was werdet ihr mit den 60 anderen machen?
Wir? Wir werden bei den ersten 40 sein, die abhauen.
Das nimmst du so an. Aber die anderen sind nicht blöder als ihr. Sie werden bewaffnet sein wie ihr, und wenn jeder von ihnen auch nur ein wenig Hirn hat, dann werden alle, von denen du sagst, dass sie ausgeschlossen bleiben, auf euch schießen. Ja, einer auf den anderen, um auf eines der Boote zu kommen. Am wichtigsten aber ist an der ganzen Sache, dass diese beiden Boote von keinem Land aufgenommen werden, denn die Telegramme werden früher dort ankommen als ihr. Ganz gleich, welches Land ihr euch ausgesucht habt für eine mögliche Landung, umso mehr, wenn ihr eine Legion Tote hinterlassen habt. Überall wird man euch einsperren und an Frankreich ausliefern. Ihr wisst, dass ich aus Kolumbien zurückgekommen bin. Ich weiß, was ich sage. Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass ihr nach einer solchen Sache überall ausgeliefert werdet.
Gut, also du weigerst dich?
Ja.
Es ist dein letztes Wort?
Mein unwiderruflicher Entschluss.
Da bleibt uns nur der Rückzug.
Augenblick mal. Ich verlange von euch, mit keinem meiner Freunde von diesem Plan zu sprechen.
Warum das?
Weil ich im Voraus weiß, dass sie ablehnen werden. Es steht also nicht dafür.
Na gut.
Könnt ihr diesen Plan nicht aufgeben?
Offen gesagt, Papillon, nein.
Ich kann euren Traum nicht verstehen, denn wirklich, ganz im Ernst, ich sage euch, dass, selbst wenn die Revolte gelingt, ihr nicht frei sein werdet.
Wir wollen uns vor allem rächen. Und jetzt, wo du uns erklärt hast, dass es unmöglich sein wird, von einem Land aufgenommen zu werden, nun, dann gehen wir eben in die Wildnis und bilden eine Bande im Urwald.
Ich gebe euch mein Wort, nicht einmal mit meinem besten Freund über die Sache zu sprechen.
Da sind wir sicher.
Gut, noch eine letzte Sache. Gebt mir 8 Tage vorher Bescheid, damit ich nach Saint-Joseph komme, wenn es losgeht.
Du wirst rechtzeitig Bescheid wissen, damit du die Insel wechseln kannst.
Kann ich nichts tun, um euch diese Idee auszutreiben? Wollt ihr nicht eine andere Sache mit mir ausknobeln? Zum Beispiel 4 Gewehre stehlen und eines Nachts den Bootswächter überfallen, ohne jemanden zu töten, das Boot nehmen und zusammen flüchten?
Nein, wir haben zu viel gelitten.
Das Wichtigste für uns ist die Rache, selbst um den Preis unseres Lebens.
Und die Kinder? Die Frauen?
Das ist alles dieselbe Brut. Sollen sie alle krepieren?
Also, Schluss damit.
Wünschst du uns nicht mal Glück?
Nein. Ich kann nur sagen, verzichtet darauf. Es gibt Besseres zu tun als diese Schweinerei.
Du gestehst uns also nicht das Recht auf Rache zu?
Doch, aber nicht an Unschuldigen.
Gute Nacht. Wir haben nichts gesagt. Einverstanden, Papi?
Einverstanden. Und Autain und Arnaud verschwinden. Eine absurde Geschichte. Die sind wahnsinnig, so etwas anzuzetteln. Schon jetzt sind 50 oder 60 Männer in die Sache hineingezogen, und zur Stunde X werden es über 100 sein.
Keiner meiner Freunde hat mir einen Ton davon gesagt. Diese beiden schweren Burschen haben sicher nur mit denen im Bunker gesprochen. Möglich, dass nur die aus der engsten Clique mit drin sind. Es ist gefährlich, denn das sind die wirklichen Totschläger, die echten Mörder, bei den anderen ist das nicht so. In dieser Woche holte ich sehr vorsichtig Erkundigungen über Arnaud und Autain ein. Arnaud ist, anscheinend ungerechterweise, zu lebenslänglich verurteilt, für eine Sache, für die er höchstens 10 Jahre verdient hätte. Die Geschworenen haben ihn nur deswegen so schwer verurteilt, weil sein Bruder ein Jahr vorher wegen Mord an einer Dirne geköpft worden war. So wurde er aufgrund der Tatsache, dass der Staatsanwalt, um eine feindliche Atmosphäre zu erzeugen, mehr von seinem Bruder als von ihm selbst sprach, zu dieser schrecklichen Strafe verurteilt. Er soll auch während seiner Haft furchtbar gefoltert worden sein, vor allem wegen der Tat seines Bruders. Autain hat niemals die Freiheit gekannt, erst seit seinem 9. Lebensjahr gefangen. Bevor er mit 19 Jahren die Besserungsanstalt verlassen sollte, brachte er am Vorabend seiner Freilassung einen Kerl um, weil er zur Marine wollte, wozu er sich schon verpflichtet hatte, um aus der Besserungsanstalt herauszukommen. Er muss etwas verrückt sein, denn offenbar hatte er die Absicht, auf diese Weise nach Venezuela zu kommen, in einer Goldmine zu arbeiten und dort dann ein Bein loszuwerden, damit er eine große Summe Schadenersatz erhält. Dieses Bein ist jetzt steif, infolge einer Injektion, die er sich selbst, ich weiß nicht, mit was für einem Mittel, in Saint-Martin-de-Ré gegeben hat. Heute Morgen beim Appell rufen sie plötzlich Arnaud, Autain und den Bruder von meinem Freund Mathieu Carbonieri heraus. Mathieus Bruder Jean ist Bäcker, daher unten am Kai in der Nähe der Boote. Die drei wurden ohne Erklärung und ohne offensichtlichen Grund nach Saint-Joseph gebracht. Ich versuche, was zu erfahren. Nichts sickert durch. Immerhin ist Arnaud schon seit 4 Jahren im Waffenlager und Jean Carbonieri seit 5 Jahren Bäcker. Es kann also nicht reiner Zufall sein. Es muss einen Fluchtversuch gegeben haben. Aber welche Art Flucht? Und bis wohin? Ich beschließe, mit meinen 3 intimsten Freunden zu sprechen. Mathieu Carbonieri, Rondé und Galgani. Keiner von ihnen weiß etwas. Autain und Arnaud haben demnach nur mit den Schweren gesprochen, die nicht aus unserem Kreis sind. Warum haben sie dann mit mir gesprochen? Weil alle Welt weiß, dass du um jeden Preis flüchten willst. Immerhin nicht um diesen Preis. Sie haben da keinen Unterschied gemacht. Und dein Bruder Jean? Ich werde schon noch erfahren, wie er in diese Sauerei hineingeraten ist. Vielleicht hat der, der das Ganze verpfiffen hat, ihn hineingezogen, ohne dass er wirklich etwas damit zu tun hatte. Die Ereignisse überstürzten sich. In dieser Nacht wurde Girasolo in dem Augenblick, wo er die Klosetts betrat, ermordet. Auf dem Hemd des Büffeltreibers aus Martinique fand man Blut. 14 Tage später wurde er nach einer hastigen Untersuchung und Aussage eines anderen Schwarzen, den man in die Einzelzelle gesteckt hatte, von einem Sondergericht zum Tode verurteilt. Ein alter Schwerer, Garvel, auch der Savoyarde genannt, hat es mir gerade im Waschraum erzählt. Papi, mir liegt was im Magen, denn ich bin's, der Girasolo ermordet hat. Ich würde ja die schwarze Haut retten, aber ich habe Bammel, dass man mich köpft. Um diesen Preis, da spreche ich lieber nicht. Aber wenn mir ein Schwindel einfiele, auf den hin ich nur 3 bis 5 Jahre bekomme, stelle ich mich. Wie viele Jahre Zwangsarbeit hast du? 20 Jahre. Wie viel hast du herunter? 12 Jahre. Du musst ein Mittel finden, dass man dir lebenslänglich aufbrummt. So kommst du nicht in Einzelhaft. Wie mache ich das? Lass mich überlegen. Ich sag's dir heute Nacht. Am Abend sage ich Garvel, du kannst dich nicht selber anzeigen und die Tatsachen bestätigen. Warum nicht? Du riskierst, zum Tod verurteilt zu werden. Die einzige Art, der Einzelhaft zu entgehen, ist, lebenslänglich zu kriegen. Stell dich selbst. Motiv? Dein Gewissen lässt nicht zu, dass ein Unschuldiger geköpft wird. Wähle einen korsischen Aufseher als Verteidiger. Ich werde dir seinen Namen sagen, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Man muss schnell machen. Mag sein, sie haben es eilig, ihn einen Kopf kürzer zu machen. 2, 3 Tage kannst du warten. Ich habe mit dem Aufseher Colonnard gesprochen. Er macht mir einen fantastischen Vorschlag. Ich selbst soll ihn zum Kommandanten bringen und sagen, dass Garvel mich gebeten hat, ihn zu verteidigen und zu begleiten, wenn er sein Geständnis macht, und ich ihm garantiert hätte, dass er unmöglich nach einem solchen Akt von Edelmut zum Tod verurteilt werden könne,
obwohl sein Fall sehr schwer wäre und er damit rechnen müsse, lebenslänglich zu bekommen. Alles ist gut gegangen. Gavel rettete die schwarze Haut, die unverzüglich in Freiheit gesetzt wurde. Der Zeuge, der ihn fälschlich beschuldigte, erhielt ein Jahr Gefängnis. Robert Gavel lebenslänglich. Nun sind schon 2 Monate vergangen. Gavel gab mir erst dann einen vollständigen Bericht, als alles vorüber war. Girard Solo war der Mann gewesen, der, nachdem er alle Einzelheiten des Komplotts erfahren und sein Einverständnis gegeben hatte, daran teilzunehmen, Arnaud, Autain und Jean Carbonieri verriet. Er kannte glücklicherweise keine anderen Namen. Angesichts der Ungeheuerlichkeit der Angaben wollten die Aufseher es nicht glauben. Trotzdem schickten sie vorsichtshalber die 3 verpfiffenen Sträflinge nach Saint-Joseph, ohne ihnen etwa den Grund hierfür anzugeben, noch sie zu befragen, noch sonst was. »Welches Motiv hast du angegeben, Gavel, warum du ihn ermordet hast?« »Weil er mir meinen Plan gestohlen hat, dass ich gegenüber von ihm schlief, was wahr ist, und dass ich nachts meinen Plan unter der Decke, die zusammengerollt mir als Kopfkissen diente, zu verstecken pflegte. Eines Nachts wäre ich aufs Klosett gegangen, und als ich zurückkehrte, hätte mein Plan gefehlt. Rund um mich herum hätte es nur einen Mann, nämlich Girard Solo, gegeben, der nicht schlief. Die Aufseher haben meiner Erklärung geglaubt und mir nicht einmal gesagt, dass er eine mögliche Revolte verpfiffen hatte.
»Papillon! Papillon!« schreit man im Hof. »Zum Appell!«
»Hier!«
»Nehmen Sie Ihre Sachen. Sie kommen nach Saint-Joseph.«
»Verdammte Scheiße!« In Frankreich ist der Krieg ausgebrochen. Das hat ein neues Strafsystem zur Folge. Die Oberaufseher, die verantwortlich für einen Fluchtversuch sind, werden abgesetzt. Die Sträflinge, die wegen eines Fluchtversuches eingekerkert werden, sind zum Tode zu verurteilen. Eine Flucht wird künftig als Vorhaben angesehen, sich den freien französischen Kräften anzuschließen, die das Vaterland verraten. Alles wird toleriert, außer Flucht. Der alte Kommandant ist schon mehr als 2 Monate weg. Den neuen kenne ich nicht. Nicht zu machen. Ich sage meinen Freunden auf Wiedersehen. Um 8 Uhr nehme ich das Schiff nach Saint-Joseph. Der Kommandant von Saint-Joseph heißt Dutin. Er ist von Le Havre. Er empfängt mich. Ich bin übrigens allein angekommen und wurde am Kai vom Oberaufseher des Schiffes, dem diensthabenden Aufseher, zusammen mit meinen Begleitpapieren übergeben.
»Sie sind Papillon?«
»Ja, Herr Kommandant.«
»Sie sind eine seltsame Nummer«,
sagte er, während er in meinen Papieren blättert.
»Wieso bin ich so seltsam?«
»Weil Sie einerseits als gefährlich in jeder Hinsicht bezeichnet werden, besonders in einer rot angestrichenen Bemerkung, ständig in Vorbereitung von Fluchtversuchen, und andererseits ist hier eine Beifügung, die mich mehr als verwundert hat. Hat versucht, das Kind des Kommandanten von Saint-Joseph inmitten von Haifischen zu retten. Seien Sie mir nicht böse, aber so etwas finde ich seltsam und höchst ehrenrührig. Lisette, das Mädchen, das Ihnen Ihr Leben verdankt, ist nämlich zufälligerweise das Patenkind meiner Frau. Wir haben selbst 2 kleine Mädchen, Papillon. Wollen Sie sie sehen?«
Er ruft 2 Kinder von 3 und 5 Jahren in sein Büro herein. Kleine, ganz blonde Dinger, die ein junger Araber in weißem Anzug und eine sehr hübsche braune Frau begleiten.
»Hier siehst du den Mann, Liebling, der versucht hat, dein Patenkind Lisette zu retten.«
»Oh, darf ich Ihnen die Hand drücken?«
sagt die junge Frau. Einem Sträfling die Hand zu drücken, ist die größte Ehre, die man ihm erweisen kann. Niemals wird einem Zwangsarbeiter die Hand gegeben. Ich bin gerührt von dieser spontanen Geste.
»Ja, ich bin die Patin von Lisette. Wir sind mit den Grandouis sehr befreundet. Was wirst du für ihn tun, Liebling?«
»Vorläufig kommt er ins Lager. Und dann sagst du mir den Posten, den du dir wünschst.«
»Danke, Herr Kommandant. Danke, Madame. Können Sie mir den Grund dafür sagen, warum man mich nach Saint-Joseph gebracht hat? Es ist fast eine Bestrafung.«
»Es gibt meiner Ansicht nach keinen Grund. Der neue Kommandant dort befürchtet nur, dass du flüchten wirst.«
»Da hat er nicht Unrecht.«
»Die Disziplinarstrafen für die Diensthabenden bei einer Flucht sind erhöht worden. Vor dem Krieg konnte man womöglich einen Streifen verlieren. Jetzt verliert man ihn unbedingt, abgesehen vom Übrigen. Darum hat er dich hierher gebracht, denn es ist ihm lieber, dass du von Saint-Joseph abhaust, wo er keine Verantwortung trägt. In Royal hat er sie.«
»Wie lange haben Sie hier zu bleiben, Herr Kommandant?«
18 Monate.«
»So lange kann ich nicht warten, aber ich werde einen Weg finden, nach Royal zurückzukehren, um Ihnen keine Unannehmlichkeiten zu machen.«
»Danke«, sagt die Frau. »Ich bin glücklich, dass Sie so anständig sind.
Und du, Papa, gib dem Diensthabenden vom Lager Weisung, dass Papillon zu mir kommen kann, wann immer er darum ersucht.
Ja, Liebling. Mohammed, begleite Papillons Lager. Und du, du wählst dir die Casa, in die du eingewiesen werden willst.
Oh, bei mir ist das leicht. Im Bau der Gefährlichen.
Das ist nicht schwierig, sagt lachend der Kommandant.
Und er fertigt ein Papier aus, das er Mohammed übergibt.
Ich verlasse das Haus, das am Kai liegt und dem Kommandanten zugleich als Wohnung und Büro dient und in dem auch Lisette gewohnt hat, und komme, begleitet von dem jungen Araber, im Lager an. Der Chef der Wachposten ist ein alter, sehr jähzorniger Korse und als Mörder bekannt. Er heißt Felissari.
Also du bist's, Papillon? Du weißt, ich bin sehr gut oder sehr böse. Versuche nicht, bei mir zu flüchten, denn wenn es dir misslingt, schieß ich dich ab wie ein Hasen. In 2 Jahren habe ich meinen Abschied. Dreh mir also ja kein Ding.
Sie wissen, dass ich ein Freund aller Korsen bin. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich nicht versuchen werde zu flüchten. Aber wenn ich flüchte, werde ich es so einrichten, dass es in den Stunden geschieht, in denen Sie nicht der Diensthabende sind.
Das ist sehr gut so, Papillon. Dann werden wir also keine Feinde sein. Die Jungen, weißt du, die können eher die unangenehmen Folgen einer Flucht aushalten, während ich, na, du kannst es dir ja vorstellen, in meinem Alter und kurz vor meinem Abschied. Wir sind uns also einig, ja? Geh jetzt in den Bau, in den man dich eingewiesen hat.
So bin ich im Lager in genau dem gleichen Saal wie in Royal für 100 bis 120 Sträflinge. Hier finde ich Pierrot, den Verrückten, Autain, Arnaud und Jean Carbonieri.
Eigentlich müsste ich die Hütte machen mit Jean, weil er der Bruder von Mathieu ist, aber Jean hat nicht die Klasse seines Bruders. Und auch wegen seiner Freundschaft mit Autain und Arnaud passt er mir nicht. Daher weise ich ihn ab und richte mich neben Carrière ein, dem Mann aus Bordeaux, genannt Pierrot der Verrückte. Jeden Tag zu Mittag bringt mir der Araber, der beim Kommandanten arbeitet, 3 ineinandergestellte Menage-Schüsseln und nimmt die vom Vortag wieder mit. Darin befindet sich das Essen, das mir die Patin von Lisette täglich schickt und das genauso zubereitet ist wie das für ihre Familie. Sonntag bin ich sie besuchen gegangen, um ihr zu danken. Ich habe den Nachmittag mit ihr plaudernd und mit den Kindern spielend verbracht. Wenn ich diese blonden Köpfchen streichle, frage ich mich manchmal, wie schwierig es doch ist, seine Aufgabe zu erkennen. Die Gefahr, die über den Köpfen dieser Familie schwebt, falls die beiden Dummköpfe immer noch von ihrer Idee besessen sind, ist furchtbar. Nach der Anzeige von Girasolo, der die Aufseher so wenig Glauben geschenkt haben, dass sie die beiden nicht voneinander trennten, sondern nur nach Saint-Joseph geschickt haben, würde ein Wort von mir, man möge sie trennen, die Richtigkeit und Schwere dieser ersten Spitzelnachricht bestätigen. Wer weiß, wie die Wachhabenden darauf reagieren würden. Es ist besser zu schweigen. Arnaud und Autain richten kaum ein Wort an mich in der Casa. Wir begegnen uns höflich, aber ohne familiär zu sein. Jean Carbonieri spricht mit mir nicht, denn er ist beleidigt, dass ich nicht mit ihm zusammen die Hütte mache. In unserer Hütte sind wir 4. Pierrot, der Verrückte, Marchetti, der in Rom den 2. Preis im Violinspiel gemacht hat und oft stundenlang spielt, was mich in Melancholie stürzt, und Marsori, ein Korse von Set. Ich habe niemandem etwas gesagt und bemerke auch, dass hier niemand sonst etwas von dem Vorhaben einer Revolte in Royal weiß. Haben Sie noch immer die Sache im Kopf? Alle 3 arbeiten in einer schweren Arbeitsgruppe. Es müssen große, behauene Steine herbeigezogen, besser herbeigeschleppt werden, die dazu dienen sollen, ein Schwimmbecken im Meer zu bauen. Ein großer Stein wird mit Ketten umgeben. Daran wird eine lange Kette von 15 bis 20 Metern befestigt. Und die Sträflinge, einen Lederriemen über Brust und Schulter, an dem ein Eisenring befestigt ist, gehen rechts und links von der Kette, mit einem Haken an ein Kettenglied gehängt. So ziehen sie in einem einzigen Anlauf, genau wie Tiere, den Stein bis zu seinem Bestimmungsort. In praller Sonne ist das eine sehr mühselige und vor allem entwürdigende Arbeit. Von der Kai-Seite her ertönen Gewehrschüsse, Karabinerschüsse und Revolverschüsse. Ich habe verstanden. Die Verrückten haben losgeschlagen. Was wird geschehen? Wer bleibt Sieger? Im Saal hockend rühre ich mich nicht. Alle Sträflinge rufen, das ist die Revolte. Die Revolte? Welche Revolte? Absichtlich tue ich so, als wüsste ich von nichts.
Jean Carbonieri, der an diesem Tag nicht zur Arbeit gegangen war, kommt zu mir, ist totenblass, obwohl sein Gesicht sonnengebräunt ist. Ich höre seine flüsternde Stimme.
»Die Revolte, Papi!«
Kühl sage ich ihm.
»Welche Revolte? Ich weiß davon nichts.«
Die Karabinerschüsse gehen weiter. Pierrot, der Verrückte, kommt in den Saal gelaufen.
»Die Revolte ist ausgebrochen, aber ich glaube, sie ist misslungen. Diese Hundesöhne! Papillon, zieh dein Messer! Bevor wir krepieren, muss man wenigstens so viele wie möglich umbringen.« »Ja«,
wiederholt Carbonieri,
»so viele wie möglich.«
Chicilia zieht ein Rasiermesser hervor. Alle Welt nimmt ein offenes Messer in die Hand. Ich sage ihnen,
»seid keine Idioten! Wie viele sind wir?«
»9.«
»Ihr 7, werft die Waffe weg. Der Erste, der einen Aufseher bedroht, den töte ich. Ich habe keine Lust, mich hier abschießen zu lassen wie ein Hasen. Gehörst du auch dazu? Du?«
»Nein.«
»Und du?«
»Auch nicht.«
»Und du?«
»Ich wusste nichts davon.«
»Gut. Wir sind hier alle aus einem Kreis. Niemand hat etwas von dieser Revolte gewusst. Verstanden?«
»Ja.«
»Jeder in dieser Runde muss eines wissen. Sobald er auch nur einen Ton verlauten lässt, dass er etwas von der Sache gewusst hat, wird er erschlagen. Er wird also nichts gewinnen, wenn er so blöd ist zu plaudern. Werft eure Waffen in den Abfallkübel. Sie werden gleich hier sein.«
»Und wenn es die Harten sind, die gewonnen haben?«
»Wenn es die Harten sind, sollen sie weitermachen und ihren Sieg mit einer Flucht krönen. Um diesen Preis mache ich nicht mit.«
»Und ihr?«
»Wir auch nicht«,
sagen alle zusammen, die 8 anderen, auch Jean Carbonieri. Ich sage kein Wort von dem, was ich weiß. Das heißt, dass, als die Schüsse aufhörten, die Harten verloren haben. Tatsächlich konnte das vorausgesehene Massaker noch nicht zu Ende sein. Aufseher stürzen wie die Wilden in den Hof und stoßen mit Gewehrkolben, Stöcken, mit den Füßen die Steinschlepper vor sich her. Sie bringen sie in den Nachbarbau und zertrümmern dort alles. Die Gitarren, die Mandolinen, die Schach- und Damespiele, die Lampen, die kleinen Bänke, die Ölflaschen. Sie verschütten den Zucker, den Kaffee, werfen alle Sachen hinaus, zerreißen die Wäsche. Und alles das in wilder, erbarmungsloser Wut. Sie rächen sich an allem, was gegen die Hausregel ist. Man hört 2 Schüsse, offensichtlich von einem Revolver. Im Lager gibt es 8 Strafbauten. Überall tun sie das Gleiche und teilen schwere Schläge mit den Gewehrkolben aus. Ein Mann flüchtet ganz nackt zu den Korrektionszellen hin, buchstäblich das Fleisch in Fetzen von den Schlägen der Aufseher, die ihn in die Einzelzelle sperren. Im Augenblick befinden sie sich im 7. Bau. Gleich sind wir an der Reihe. Jeder von uns 9 ist auf seinem Platz. Keiner von denen, die draußen zu arbeiten hatten, ist zurückgekommen. Jeder sitzt starr auf seinem Platz. Niemand spricht. Der Mund ist mir trocken, während ich denke, wehe, so ein Idiot profitiert von dieser Geschichte, um mich straflos niederzuschlagen.
»Da sind sie«,
sagt Carbonieri, halb tot vor Angst. Mehr als 20 drängen sie herein, alle die Gewehre oder die Revolver im Anschlag.
»Was?« schreit Felisari. »Ihr seid noch nicht ausgezogen? Ihr Drecksbande, worauf wartet ihr? Ihr werdet alle erschossen. Runter mit dem Zeug. Wir haben keine Lust, eure Kadaver auszuziehen.«
»Herr Felisari«,
»halt das Maul, Papillon. Hier gibt's kein Pardon. Was ihr da angezettelt habt, ist zu ernst. Und hier im Saal der Gefährlichen, da hängt ihr sicher alle mit drin.«
Seine Augen quellen ihm aus dem Kopf, blutunterlaufen, mit dem Ausdruck eines Mörders. Ich bin entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. »Ich bin erstaunt, dass ein Napoleoner wie Sie fähig ist, Unschuldige zu töten. Sie wollen schießen? Nun denn, verlieren wir kein Wort mehr. Schießen Sie. Aber schießen Sie schnell zum Teufel. Ich habe dich für einen Mann gehalten, alter Felisari, für einen echten Napoleoner. Ich habe mich geirrt. Umso schlimmer. Ich will dich nicht einmal sehen, wenn du schießt. Ich dreh dir den Rücken zu. Dreht ihnen alle den Rücken zu, dann können diese Wachhunde nicht sagen, dass wir auf sie losgegangen sind.«
Und wie ein Mann zeigen sie ihnen alle den Rücken. Die Aufseher sind betroffen von meiner Haltung, umso mehr als Felisari, man erfuhr es später, schon 2 Unglückliche in den anderen Casas niedergeschossen hatte.
»Was hast du noch zu sagen, Papillon?«
Immer noch mit dem Rücken zu ihnen antworte ich. »Ich glaube nicht an diese Geschichte von der Revolte.«
»Warum eine Revolte? Um die Aufseher zu töten? Und dann zu flüchten? Wohin?«
»Ich selbst bin ein Mann der Flucht. Ich bin von sehr weit zurückgekommen, von Kolumbien. Und ich frage, welches Land würde wohl geflüchteten Mördern Asyl gewähren? Wie heißt dieses Land?«
»Seid doch keine Dummköpfe. Kein Mann, der diesen Namen verdient, kann mit dieser Sache etwas zu tun haben.«
»Du vielleicht nicht. Aber Carbonieri?« Ich bin sicher, er steckt mit unter der Decke, denn heute Morgen waren Arnaud und Autain überrascht, dass er sich krank meldete.
Reine Einbildung. Ich versichere es Ihnen. Und ich drehe mich um, schaue ihn fest an. Sie werden das sofort verstehen, denn Carbonieri ist mein Freund. Er kennt alle Einzelheiten meiner Flucht. Er kann daher keine Illusionen haben. Er weiß sehr wohl, wie eine Flucht nach einer Revolte enden kann. In diesem Augenblick kommt der Kommandant. Er bleibt draußen stehen. Felissari geht hinaus und der Kommandant spricht mit ihm.
Carbonieri.
Hier.
Bringen Sie ihn in die Einzelzelle. Aufseher so und so, begleiten Sie ihn. Tretet alle heraus. Nur die Oberaufseher haben hier zu bleiben. Geht und holt die Verbanden herbei, die auf der Insel verstreut sind. Tötet niemanden. Bringt sie ohne Ausnahme alle ins Lager.
Der Kommandant kommt mit seinem Stellvertreter und Felissari in den Saal. Dahinter vier Aufseher.
Papillon, es ist etwas sehr Ernstes vorgefallen, sagt der Kommandant. Als Kommandant der Strafanstalt fällt mir eine schwere Verantwortung zu. Bevor ich gewisse Maßnahmen ergreife, möchte ich rasch einige Auskünfte haben. Ich weiß, dass du in einem solchen außergewöhnlichen Fall nicht bereit gewesen wärst, mit mir unter vier Augen zu sprechen. Darum bin ich hierher gekommen. Es wurde der Aufseher Duclos ermordet. Man wollte das Waffenlager ausräumen. Es war daher eine Revolte. Ich habe nur wenige Minuten Zeit. Ich vertraue dir, Papillon. Sag deine Meinung.
Wenn es eine Revolte gewesen wäre, wie hätten wir da nichts davon wissen können? Warum hätte man uns nichts davon gesagt? Wie viele Leute sind betroffen?
Auf diese drei Ihnen gestellten Fragen, Herr Kommandant, werde ich Ihnen antworten. Aber zuerst müssen Sie mir sagen, wie viele Männer haben, nachdem der Aufseher getötet wurde, sich seiner Waffe bemächtigt, sind überhaupt in Aktion getreten.
Drei.
Wer ist es?
Arnaud, Autain und Marceau.
Jetzt verstehe ich. Ob Sie wollen oder nicht, es war keine Revolte.
Du lügst, Papillon, sagt Felissari. Diese Revolte ist in Royal geplant worden. Girasolo hat es gemeldet, aber wir haben es nicht geglaubt. Heute sieht man, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Du willst uns nur hochnehmen, Papillon.
Herr Dutin, ich habe offenen Herzens zu Ihnen gesprochen. Ich glaube, dass Sie das verdienen. Schon deshalb, weil Sie hierher gekommen sind, um sich selbst ein Bild zu machen, bevor Sie Ihre Maßnahmen ergreifen. Lassen Sie uns in Ruhe.
Ja, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 11. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond. Der Nachtclub-Fall. Die Berliner unter euch könnte unsere nächste Texte von gestern Veranstaltung interessieren. Am 11. Februar im Berliner Monarch kommen Erwachsene auf die Bühne und lesen Texte vor, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Geiler Scheiß. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.